herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anne Brackhoff und bei mir ist der wunderbare Patrick Bayer.
Hallihallo.
So, ich mache jetzt was. Das habe ich mir vorgenommen. Das passt nämlich perfekt zum Start der neuen Folge. Und zwar zum ersten, zum zweiten und zum dritten und dann...
Verkauft.
Verkauft, versteigert. Also heute geht es...
Ja, versteigert, ne? Ja, richtig.
Ja, gewissermaßen. Wie wir das abgrenzen, dazu kommen wir gleich. Und zwar soll es heute nämlich in unserer Folge um Immobilien unterm Hammer gehen. Fun Fact an dieser Stelle, ich habe Zwangsversteigerungen in zwei Amtsgerichten mitgekriegt. Die haben gar keinen Hammer. Habe ich persönlich nicht gewusst.
Ja, das ist so. Das ist auch leider nicht so showmäßig aufbereitet, wie ich immer wieder kritisiere. Sondern das ist immer echt ein bisschen dröge.
Das kommt auf den Rechtspfleger an. Aber bevor wir hier in das Thema direkt einsteigen, ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weil es ist für uns Sachverständige ein ja, potenzielles Auftraggebervolumen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also es ist schon interessant, wichtig für die tägliche Arbeit. Aber es ist auch für alle da draußen nicht unwichtig, die sich in der Immobilienwirtschaft bewegen. Weil ja, dort fließen viele, viele Fachbereiche zusammen. Aber zuerst, bevor wir mit diesem drögen Thema, wie du es gerade genannt hast, beginnen. Was war denn dein Highlight diese Woche?
Mein Highlight diese Woche? Also, ehrlicherweise muss man sagen, dass meine Highlights sich gerade eins nach dem anderen hier nacheinander aufreihen und ich aus diesem Potpourri an Highlights überhaupt gar nicht weiß, was ich zuerst erzählen soll. Also, ja, es ist so, ich bin im Moment recht glücklich. Wir haben uns ja im letzten Jahr dafür entschieden, in der Firma gewisse Kunden nicht weiter zu begleiten und unser Leistungsportfolio komplett umzustellen, also mehr hin zu Vollgutachten, auch im Hinblick auf meine öffentliche Bestellung, die ich ja im Februar hatte. Und ich merke, das läuft und es kommen immer Anfragen rein und ich denke mir, eigentlich ist eine geiler als die andere. So, und das ist halt so maximal cool, weil man merkt, dass das, wo man wirklich ein paar schlaflose Nächte hat und gedacht hat, man kannst du dir das leisten, jetzt diesen großen Kunden jetzt loszuwerden oder so, dass es funktioniert hat. Und das ist auch heute noch so nach jetzt 22 Jahren Selbstständigkeit durchaus ein Punkt ist, wo man immer wieder oder ich immer wieder ein bisschen Kribbeln in den Beinen bekomme, weil ich doch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage habe. Und das ist für mich immer wie so ein bisschen Mini-Neugründung, weil ich mich gerne immer neu erfinde. Also meine Frau ist da manchmal nicht so amused, wenn ich wieder was Neues im Kopf habe. Aber das hält ja auch jung. So, bilde ich mir mal ein.
Als ob du dir darüber Gedanken machen musst.
Über meine Jugend?
Ja.
Mein jugendliches Aussehen? Naja.
Keine Panik. Du hast
mich ja noch nicht ohne ungeschminkt gesehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber das wird auch irgendwie weit zu weit führen.
Aber ich muss jetzt mal sagen, dass mich das jetzt schon als Hörer sehr abgeholt hat. Also danke für diesen Motivationsboost.
Ja, gerne.
Und mal
Anne,
wieder.
Und dein Highlight diese Woche? Ja?
Das ist ein bisschen schwierig, weil wir produzieren ja vor, das hatte ich ja schon mal mit gesagt, deswegen würde ich jetzt sagen, weg vom Fachthema das Wetter. Also mich macht das unheimlich glücklich. Ich bin ja so ein Frühling- und Herbsttyp. Deswegen ist das für mich momentan die schönste Zeit des Jahres. Das hat jetzt nichts mit Immobilienbewertung zu tun, wobei gewissermaßen schon, weil natürlich auch das zu einem Motivationsschub dann führt und man noch glücklicher an die Arbeit geht, als man es ohnehin schon tut. Wenn also in dem Moment, in dem ihr euch diese Folge anhört, es draußen regnet, dann stellt euch einfach vor, wie wir hier am Frauentag, am Internationalen Frauentag, zusammensitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Draußen scheint die Sonne und das macht mich sehr glücklich.
Nur für dich zum Weltfrauentag. Aber pass auf, ich habe jetzt die perfekte Überleitung. Du hast nämlich gerade gesagt, schwierig. Und schwierig, wusstest du, schwierig ist eigentlich das perfekte Wort für den Sachverständigen im Zwangsversteigerungsverfahren. Es ist ja so, wenn du als Sachverständiger quasi geladen oder bestellt bist, ja, und du triffst dann im Ortstermin auf die Parteien, dann texten die dich immer mit ihren Bedürfnissen und Wünschen zu. Und dann ist es ja blöd, du musst ja dann immer irgendwas sagen. Und das Beste, was du sagen kannst, ist, schwierig.
Schwierig.
Ja, damit sagst du einfach genau gar nichts. Ja, du sagst nicht, dass es einfach ist. Du sagst auch nicht, dass es unschaffbar ist, aber es ist halt schwierig. Und das ist so, ja, und hier weiß ich nicht, das Haus ist ja jetzt nur so wenig wert, weil mein Ex-Mann das hat verkommen lassen. Boah, schwierig.
So, das kann man auch noch so ziehen.
Genau gar nichts.
Kennst du das? Schwierig. Schwierig.
So, und das ist was, das benutze ich ganz oft. Es gibt ja so ein paar Special Rules bei so Zwangsverscheidungsgutachten, aber dazu mehr gleich. Fangen wir erstmal damit an, weil sich ganz viele, du hast ja immer gesagt, back to basics hier, weil sich ganz viele bestimmt die Frage stellen, wann darf ich denn mal Zwangsverscheidungsgutachten machen? Und jetzt, pass auf, jetzt habe ich erstmal schon Breaking News, denn im Zwangsversteigerungsgesetz, im ZVG, im Paragraphen 74a, ist nämlich gar nicht geregelt, dass es überhaupt einen Sachverständigengutachten braucht. Da steht im Absatz 5, der Grundstückswert oder Verkehrswert wird vom Vollstreckungsgericht nötigenfalls nach Anhörung von Sachverständigen festgesetzt. Bedeutet aber auch, dass hier nicht wie zum Beispiel in der Zivilprozessordnung die Sachverständigenauswahl geregelt ist, sondern gesagt wird, also notwendigenfalls kann man sogar einen Sachverständigen bestellen. Das führt dazu, dass in einigen Regionen Deutschlands, wo Sachverständige sehr rar sind, teilweise sogar auch Makler, Gutachten schreiben für die Amtsgerichte im Rahmen der Zwangsversteigerung. Also da gibt es erstmal keine fachliche Voraussetzung. Im Zivilprozess nachher ist das ein bisschen anders. Da steht drin, das ist zwar nur eine Ordnungsvorschrift, aber in Paragraphen 404 Zivilprozessordnung steht ganz klar geregelt, sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es erfordern. So, das verleitet die Gerichte sehr häufig dazu, Gutachten nur von öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen anzufordern. In der Zwangsversteigerung ist das aber nicht so.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage.
Da kann ich mit Leistung punkten. Ja, und wenn ich da einfach den Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin überzeuge, dass ich verdammt gute Gutachten schreibe, auch als, weiß ich nicht, geprüfter Sachverständiger oder ISO-zertifizierte Sachverständige, dann kann ich auch Gutachten schreiben. Ich muss dann halt bestellt werden und dann werde ich ausgewählt. Und manche Gerichte, so habe ich schon gehört, freuen sich auch über das Angebot, dass man Gutachten schreiben muss. Da muss man aber liefern, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Das muss dann auch schon wirklich gut sein. Und da muss man so ein paar Rules so achten. Das erste ist, ich muss sämtliche Kommunikationen so führen, dass keine Partei bevorzugt wird. So.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Als allererstes ist es mal so, dass ich zum Beispiel mir abgewöhnt habe, Termine mit den Parteien versuchen abzusprechen, sondern ich bestimme einen Termin. Dann schicke ich eine Terminsladung mindestens 2 Wochen im Voraus an die Parteien oder die Parteienvertreter und in der Regel meldet sich dann mal jemand bei mir und sagt, ja, geht oder geht nicht oder kann man schieben, dann kann man so ein bisschen agieren. Man muss aber immer gucken, dass man alle Parteien gleichzeitig hört, ja, also dass man niemandem einen Vorteil gibt. Dann ist der nächste Punkt, ich bin ja so ein pünktlicher Mensch. Bin ja gerne immer so eine Viertelstunde vorher im Termin und gucke mir erstmal was an. Das ist eine schlechte Idee. Am besten ist es, wenn ich zum Zwangsversteigerungstermin so 5 Minuten zu spät komme, damit ich sicher sein kann, dass alle Parteien schon da sind. Weil der Worst Case, der dir passieren kann, ist, dass du mit einer Partei dann quasi da vor der Tür stehst und die versuchen, dich irgendwie zu manipulieren. Das gilt, muss man ehrlicherweise auch sagen, auch nur für Zwangsversteigerungen im Rahmen der Aufhebung der Gemeinschaft. Ja, es gibt ja im Prinzip 2 verschiedene Verfahrensmöglichkeiten in der Zwangsversteigerung. Einmal tatsächlich die vollstreckungshafte Zwangsversteigerung und dann einmal die zur Aufhebung der Gemeinschaft. Und das sind meistens Ehescheidungen oder Erbstreitigkeiten. Da sind wir wieder. Ja? So, und dann mit einer Partei da zu stehen, ist blöd. Ich bleibe dann auch immer wirklich, wenn ich das merke, dass eine Partei noch nicht da ist, stumpf im Auto sitzen. Oder sag kurz Hallo und sag, ich bin gleich wieder da, wenn alle da sind. So, das muss man auch wirklich durchziehen, sonst hast du ganz schnell ein Kotelett an der Backe, ehrlich. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn ich solche Streitfälle habe, wenn ich Unterlagen bekomme, dass ich auch immer dafür Sorge trage, dass diese Unterlagen entweder von den Parteien direkt ans Gericht geschickt werden oder aber, dass ich diese Unterlagen auch ans Gericht schicke, damit sichergestellt ist, dass alle beteiligten Parteien diese Unterlagen auch erhalten im Vorfeld. Ja, sonst habe ich eventuell ein Problem, dass ich kein Geld kriege. Wie gesagt, das ist maßgeblich erstmal nur der Fall bei Aufhebung der Gemeinschaft. Die weitere Besonderheit ist beim Zwangsversteigerungsgutachten, das im Beschluss eigentlich immer mit aufgegeben wird. Wenn ich nicht reingelassen werde, so wird das Gutachten oder so muss das Gutachten nach dem äußeren Eindruck erstellt werden. Das ist natürlich ein erhebliches wirtschaftliches Risiko für die Zwangsversteigerungsschuldner, weil es kann ja sein, dass ich ein Haus habe, was von außen ganz fürchterlich aussieht, weil man sich im Prinzip nur auf die Sanierung innen konzentriert hat. Und dann kommt ein Verkehrswert zustande. Ich mache das bei mir immer so, dass ich dann in der Regel je nach Objekttyp einen Abschlag nehme, zwischen 10% und 30% auf den ermittelten Verkehrswert, einen Risikoabschlag. Und das kann man sich mal vorstellen. Ne? Das ist schon mal eine Hausnummer. So. Und wenn ich eine reine Zwangsversteigerung, also aus Vollstreckungsgründen habe, weil jemand sein Bankdarlehen nicht bedient hat oder sowas, dann kommt das schon häufig vor, dass die Leute mit dem Thema abgeschlossen haben oder einen Kopf in den Sand stecken und einfach gar nicht da sind. Ne? Dann mache ich Fotos von außen. Und da ist zum Beispiel auch wieder der Punkt, wenn ich ein abgeschlossenes Grundstück habe, dann darf ich dieses Grundstück auch nicht betreten. Ja? Sondern dann mache ich halt Fotos dann von der Straße aus oder vom Nachbargrundstück. Kann ich mal freundlicherweise, könnte man mal fragen, so. Das halt nicht sagen, ja, hier der Herr Müller von nebenan, der hat gerade ein Problem, da wird zwangsversteigert, sondern so, also solche Dinge halt. Aber das ist letzten Endes, sind so die wichtigsten Dinge, ja. Also immer auf Informationsgleichheit achten. Immer unangreifbar sein und solche Sachen so, also da gibt es tatsächlich Gerichtsurteile drüber, da fasst man sich an den Kopf, nicht mit einer Partei zum Termin fahren, in einem Auto zum Beispiel, so nach dem Motto, ja, ich kann sie abholen oder so, das fällt halt raus. Also da ist so Kundenservice, Kundenorientierung eher mal nicht so gefragt. Und ganz wichtig, und das ist für viele am Anfang ganz schwierig, Klappe halten im Ortstermin. Ja. Eine gewisse Distanz wahren, da durchgehen, nicht zu sagen, ja, das kriegen wir schon hin oder der Wert wird so und so sein, das ist das Allerschlimmste, sondern einfach zu sagen, ich bin hier fürs Gericht, ich möchte und kann zu diesen Dingen gerade keine Stellung nehmen, Sie können das gerne vortragen, ist kein Problem, aber ich werde dazu nichts sagen. So. Weil natürlich jeder versucht, dich irgendwie zu manipulieren. Ja, bei den Teilungsversteigerungen ist es halt so, dass die Leute dich versuchen zu manipulieren von jeder Seite, im Zweifel beim Zwangsversteigerungstermin versucht man, den Verkehrswert möglichst nach oben zu holen. Und das sind so Punkte, die sind ganz, ganz besonders. Und dann ist im Prinzip noch ein wichtiger Punkt, diese Abrechnung, die ich dann, wenn ich das Gutachten erstellt habe, die ist ja gemäß JVEG. Da muss man sich schon mal ein bisschen mit beschäftigen. Da gibt es auch spezielle Seminare. Bei uns hat so eine Abrechnung für ein Gerichtsgutachten durchaus vier DIN A4 Seiten. Das ist schon sehr, sehr umfangreich. Und da ist die Vergütung immer ein bisschen schwierig. Ich möchte aber noch, bevor ich hier mit meinem Monolog schließe, noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar viele sagen immer, ja, wenn man öffentlich bestellt ist, dann muss man ja Aufträge annehmen. Ja, das ist richtig, aber es ist grundsätzlich so, wenn ich einen Auftrag vom Gericht bekomme und wesentliche Gründe nicht dem entgegenstehen. Das heißt, ich kann das Gutachten in der gewünschten Zeit erstellen. Es fällt in meinen Zertifizierungs- oder Bestellungstenor, ja, also in meinen Fachbereich sozusagen. Und ich bin nicht befangen, dann kann ich das so und so nicht ablehnen. Ja, also wenn das Gericht dich bestimmt als Sachverständige, dann musst du das Gutachten erstatten. Da ist es egal, ob du öffentlich bestellt bist oder nicht. So. Und dementsprechend möchte ich nur mal darauf hinweisen, ich habe die Erfahrung gemacht, die Gerichtsgutachten, die wir haben, sind nicht unbedingt weniger ertragsreich als die Privatgutachten, die wir erstatten. Wir haben einen sehr zuverlässigen, wiederkehrenden, solventen Kunden, nämlich das Gericht. Und wir haben endlich mal einen Kunden, der nicht sagt, das Gutachten muss morgen fertig sein.
Wie häufig kommt das vor? Also was würdest du sagen, wie regelmäßig wirst du angefragt?
Also wir haben laufend Zwangsversteigerung. Wir haben eigentlich immer so 2-3 offene Verfahren laufen. Also das geht hier wie am fließenden Band quasi.
Es ist ja jetzt so, dass nach Vorlage des Gutachtens die Beteiligten nochmal Einspruch oder Rücksprache dazu halten dürfen. Wie häufig kommt das vor? Also dass tatsächlich sich jemand dazu äußert?
Also was wir tatsächlich häufiger mal haben, ist, ich habe das Gutachten nach dem äußeren Eindruck erstattet, weil man nicht eingesehen hat, mir die Tür aufzumachen und dann aus der Latschen kippt, wenn man den Wert liest. Und dann sind die Leute dann durchaus nochmal bereit, mich doch nochmal reinzulassen. Das kommt tatsächlich recht häufig vor. Und da halte ich dann immer Rücksprache mit dem Gericht. Meistens ist es so, dass sie bei uns anrufen, ne, und dann rumnörgeln und ich dann immer sage, die sollen sich gefälligst ans Gericht wenden. So. Und dann meldet sich die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger, sagt, Herr Bayer, die haben sich gemeldet. Und dann sage ich, ja, von mir aus können wir dann nochmal rein oder mache ich das einfach auch nochmal. Das ist kein Problem.
Vielleicht kannst du allen auch nochmal erklären, wo man solche Gutachten finden kann. Also die müssen ja öffentlich sein. Der Termin an sich, also das Zwangsversteigerungsverfahren an sich ist ja öffentlich. Also es muss ja auch vom Amtsgericht dann ausgehangen werden, wie man so schön sagt, der Wert an sich und der Zwangsversteigerungstermin. Aber wo kann ich jetzt, wenn ich interessierter Ersteigerer bin, die Gutachten einsehen?
Na, es gibt ja spezialisierte Zwangsversteigerungswebseiten und ZVG Online oder den Versteigerungspool oder sowas. Und da muss man sagen, das Einfachste ist immer, ich gehe auf die Webseite meines örtlichen Amtsgerichts, gehe dann auf den Bereich Zwangsversteigerung und da steht in der Regel schon, in welchem Portal die Zwangsversteigerungen veröffentlicht sind. Und da kann ich dann hingehen und kann mir dann entweder einen Teil des Gutachtens herunterladen, ja, oder aber ich kann auch in die Geschäftsstelle gehen oder beziehungsweise ins Gericht gehen, da sind die Zwangsversteigerungstermine ausgehangen. Und wenn mich was interessiert, dann gehe ich einfach dann in die Geschäftsstelle und kann das Gutachten dort einsehen. Da komme ich übrigens noch zu einem Punkt, auch sehr wichtig, in den Zwangsversteigerungsgutachten, wenn ich die erstatte, sind grundsätzlich Namen nicht mit aufzunehmen, also Personennamen nicht mit aufzunehmen, sondern immer auf einem gesonderten Beiblatt ans Gericht zu liefern, weil eben diese Daten dann im Internet veröffentlicht werden, ja, aber dann halt ohne das Beiblatt. Das heißt, man kann dann, wenn man das Gutachten liest, nicht den Schluss ziehen, wer ist Eigentümer oder wer ist Schuldner oder sonst irgendwas.
Ja, es ist tatsächlich auch super spannend, finde ich, so ein Verfahren mal beizuwohnen. Also die Sitzungen sind ja öffentlich, man kann ja dann wirklich ganz einfach sich einen Termin raussuchen und kann als Öffentlichkeit dann dran teilnehmen, man muss selber ja nicht mitbieten. Und da kommt jetzt mein Back to Basics, also ich fände es ganz cool, wenn wir euch jetzt mal ganz kurz erklären, also was eine Zwangsversteigerung ist, denke ich mal, weiß jeder, warum Objekte auch in die Zwangsversteigerung geraten. Ich hatte tatsächlich vermehrt mit dem Thema Schuldner zu tun, also wenn dann wirklich jemand seine Kreditforderung nicht mehr bedienen kann oder nicht mehr bedienen möchte oder verzogen ist und man dann, ich habe tatsächlich auch schon auf der Gläubigerseite gesessen, also habe dann auch als Makler versucht, freihändige Verkäufer noch anzustreben, bevor quasi das Objekt in die Zwangsversteigerung gerät. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Gläubiger geht in dem Moment in den Kostenvorschuss für die Verfahrenskosten. Das bedeutet, es ist natürlich sein Anliegen, dass nicht nur seine Forderung bestmöglich bedient wird, sondern auch die Kosten wieder eingeholt werden können. Und das ist immer ein Risikopunkt. Hat doch ein bisschen was mit den Grenzen zu tun, die im Verfahren erreicht werden müssen oder auch nicht in Anlehnung an den Verkehrswert. Und zwar ist es so, wenn man am Zwangsversteigerungstermin teilnehmen möchte, muss man vorher eine Sicherheitsleistung einbringen. 10% vom festgesetzten Verkehrswert sind das. Die kann man leisten, indem man vorher eine Überweisung ans Amtsgericht tätigt oder einen bestätigten Bundesbankcheck oder eine Bankbürgschaft dabei hat. Früher war es auch so, dass man das Geld auch übertrieben gesagt bar im Koffer mit dabei haben durfte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich habe mir mal sagen lassen, dass es da ja ein paar unschöne Situationen gab, wo es zu Überfällen auf Zwangsversteigerungstermine kam, weil einfach die Leute erwiesenermaßen sehr, sehr viel Geld dann bar dabei hatten. Wenn ich diese Leistung dann eingebracht habe, das wird tatsächlich nicht beim Betreten des Saals kontrolliert, sondern erst, wenn ich ein Gebot abgebe. Und dann beginnt die Sitzung insofern, dass einmal ja quasi ein Bekanntmachungsteil vorgelesen wird, wo erklärt wird, worum es geht und wer jetzt hier Gläubiger der Forderung ist. Danach beginnt die Bietstunde, auch wieder hier Praxistipp. Die Bietstunde umfasst eigentlich nur 30 Minuten. Mindestens, also bedeutet, ich habe auch schon einen Zwangsversteigerungstermin teilgenommen, da sitzt man dann diese 30 Minuten wirklich ab, weil sich einfach niemand meldet oder der eine, der da ist, erst in der 29. Minute sein Gebot vorträgt. Wenn aber jetzt mehrere Gebote aufeinander folgen, kann sich das schon mal ziehen und das geht dann so lange, bis wirklich niemand mehr ein Gebot abgeben möchte auf Nachfrage des Rechtspflegers. Wenn ich dann vortrete und mein Gebot abgebe, werden meine Personalien aufgenommen und da wird auch geprüft, ob ich die Sicherheitsleistung eingebracht habe. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann ist mein Gebot abzulehnen und in dem Moment nicht mit zu berücksichtigen. So, nach dieser Bietzeit wird dann der Zuschlag erteilt. Dabei gibt es eine kleine Besonderheit. Im ersten Termin selber muss das höchste Gebot oder das zuschlagsreife Gebot 50% des festgesetzten Wertes übersteigen. Darunter wird es abgelehnt und der Gläubiger hat aber die Chance, bei einer Unterschreitung von 70% das Gebot auch abzulehnen und einen zweiten Termin zu verlangen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen risikobehaftet, weil im zweiten Termin fallen sämtliche Grenzen. Das heißt, im zweiten Termin könnte ich rein theoretisch auch wirklich für einen Bruchteil des Wertes ersteigern, wenn ich das Gebot dementsprechend abgebe. Genau. So funktioniert das Ganze. Ist wirklich ganz spannend, mal in der Praxis mit anzusehen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, nicht unbedingt für die Sachverständigenpraxis, aber für das Immobilienwissen an sich, also unsere Basics, in dem Moment, in dem ich den Zuschlag erhalte, geht auch der gesamte Gefahrenübergang über mich über. Das ist ja über mich über, Blödsinn, auf mich über. Oder über mich gewissermaßen auch, je nach Immobilie. Ist ja anders als im Kauf. Beim Kauf habe ich einfach noch eine große Karenzzeit im Rahmen der Auflassungsvormerkung. Bei der Zwangsversteigerung nicht. In dem Moment, in dem der nicht vorhandene Hammer fällt, gehört es mir. Und in dem Moment habe ich auch dafür Sorge zu tragen, dass das Objekt vor sämtlichen Elementarschäden geschützt ist. Also wenn in dem Moment ein Blitz einfährt und ich bin nicht versichert, habe ich ein Problem. Genauso wie in der Situation, wenn das Objekt noch bewohnt ist, da muss ich natürlich für mich dann jetzt klären, möchte ich das Risiko überhaupt eingehen, wenn ich weiß, das Objekt ist noch bewohnt, dann habe ich natürlich Möglichkeiten im Rahmen von, weiß ich nicht, Zwangsräumungen, da meine Interessen durchzusetzen. Ich kenne aber auch Fälle, wo man direkt nach dem Zwangsversteigerungstermin hingeht, Schloss aufbohrt und ein neues Schloss einbaut, nachdem man bei seinem Versicherungsvertreter war und eine Gebäudeversicherung abgeschlossen hat. Ja, also ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Vor allem, weil man einfach nicht das Anrecht hat, das Objekt vorher zu besichtigen. Weder als Sachverständiger noch als Interessent. Man kann also durchaus die Katze im Sack kaufen. Muss man für sich jetzt abwägen. Also ich hatte Fälle, da wurde ein sehr, sehr schönes Einfamilienhaus versteigert. Das war auch vorher zur Besichtigung möglich. Also die Familien, die da geboten haben, es war wirklich ein schöner Termin. Also es gab dort bestimmt 5 oder 6 Bieter. Am Ende haben sich dann 2 hochgeschaukelt, war super spannend. Wer dann am Ende den Zuschlag erteilt bekommen hat und die waren dann auch sehr glücklich. Also es war wirklich toll. Und dann habe ich auch einen Fall mit betreut, das war ein sehr baufälliges Objekt. Auch das Problem, es kam keiner rein, weil die Eigentümerin war unbekannt verzogen. Und ja, die haben dann gekauft, blind, sind aber wohl jetzt sehr glücklich damit. Also die hatten dann das große Glück, über den Nachbarn mal auf sein Grundstück zu kommen und dadurch näher ans Objekt. Ja, und die wohnen jetzt wohl drin und genießen das. Also es kann positive als auch negative Erfahrungen dazu geben. Kann ja auch alles Mögliche dort in der Versteigerung landen. Muss ja nicht immer unbedingt Wohnimmobilien sein. Ist also durchaus auch interessant für jemanden, der vielleicht auch investieren möchte. Aber das muss man mit sich selber dann ja organisieren.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass es zu einer Zwangsversteigerung kommt. Da braucht es ja auch wirklich einiges. Und auch für den Vollstreckungsgläubiger ist eine Zwangsversteigerung immer nur das allerletzte Mittel. Das muss man ganz klar mal sagen.
Es gibt ja immer diesen doofen Spruch. Ja, erzähl du.
Ja, also den doofen Spruch. Erzähl du, ich hab auch einen doofen Spruch.
Das ist schön. ich höre immer sehr häufig diesen Satz, von wegen, mein Haus gehört doch eh der Bank. Also so nach dem Motto, wenn ich nicht mehr zahle, dann könnt ihr mir doch eh das Haus jetzt hier wegnehmen. Und als jemand, der schon mal in der Bank gearbeitet hat und ich hatte damals im Rahmen von meiner Fachausbildung auch Praxiseinsätze in der Rechtsabteilung, war ganz, ganz spannend. Und da muss ich wirklich sagen, konnte ich beobachten, dass ja selbst die Bankmitarbeiter selber den Leuten wirklich Mut gemacht haben. Also dass lange, lange, lange versucht wird, Lösungen zu finden, ob man es dann nicht mit einer Ratenverringerung oder einer Laufzeitverlängerung oder also irgendwie hinbekommt, dass die Leute noch ihre Schulden bedienen, ohne ihnen jetzt, ja, wie soll ich sagen, ihr Haus nehmen zu müssen und erst in letzter Instanz es dann dazu kommt. Ich hatte auch mal einen Termin besichtigt, da sind wir mit dem Sachverständigen hingefahren, also wir als Gläubiger und der Sachverständiger dann als Sachverständiger. Und da haben wir dann den Eigentümer vor Ort angetroffen und es war auch an sich ein angenehmer Termin. Es tat einem dann wirklich leid, weil derjenige hatte einfach, wie du schon gesagt hast, den Kopf ins Sand gesteckt und hat sich dann Augen und Ohren zugehalten und wollte einfach davon nichts mehr mitbekommen und letztendlich landete es dann in der Zwangsversteigerung. Ja, aber es hätte so nicht enden müssen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Appell an alle, die mit dem Thema zu tun haben, sich auch bewusst zu sein, dass es empfindlich sein kann. Es kann auch sehr, sehr unschön werden. Also ich habe mal eine Story von einem Kollegen gehört, der ist bedroht worden, auch bei so einem Termin mit 2 Kampfhunden. Warum nicht? Ja, aber vor allem kann es auch einfach sehr, sehr emotional werden.
Ja, also vielleicht auch nochmal für alle die zuhören und gerade in so einer schwierigen Situation stecken, holt euch Hilfe, sehr wichtig. Zwangsversteigerung wirklich auch aus meiner Erfahrung, auch als Banker, das ist wirklich, das muss nicht sein. Es gibt heute viele, viele andere Lösungen, sich darum zu kümmern. Und wenn das solche Teilungsversteigerungen auch noch sind, wo dann Leute, die sich mal geliebt haben oder die verbrüdert und verschwistert miteinander sind, ja, so dermaßen miteinander umgehen, das finde ich, da gibt es heute elegantere Lösung für. Wir kommen aber jetzt schon zum Schluss. Wir haben ja auch schon eine Menge heute gequatscht. Ja. Ich habe vielleicht da noch eine ganz nette Anekdote zum Schluss. Ich war mal tatsächlich bei einem Zwangsversteigerungstermin dabei. Also ich war bei mehreren dabei und einer bleibt mir ganz besonders in Erinnerung. Da wollte nämlich jemand bieten und stand dann auf und bot dann. Und dann sagte der Rechtspfleger, entschuldigen Sie mal, aber ich kann Sie als Bieter gar nicht zulassen, Sie haben gar keine Sicherheitsleistung hinterlegt. Und dann sagte er, stand er auf und sagte, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und dann sagte der Rechtspfleger, nö, wieso sollte ich auch? Ich bin der berühmte Reeder sowieso. Und wenn ich Ihnen sage, ich möchte jetzt hier bieten, dann biete ich. Und dann hat der Rechtspfleger dann gesagt, entschuldigen Sie, Sie können auch der Kaiser von China sein. Ja. Wenn ich Ihnen sage, Sie müssen eine Sicherheitsleistung hinterlegen, dann tun Sie das bitte.
Das sagt ja nicht nur der Rechtspfleger, das sagt das Gesetz.
Genau. Und dann sagte er, ich muss nur einen Anruf tätigen, dann kann ich hier Millionen hinterlegen. Und dann sagt der Rechtspfleger nur, nein, in dem Fall müssen Sie Gott sei Dank nicht eine Million hinterlegen, aber ich möchte Sie jetzt bitten, einfach rauszugehen, besorgen Sie Ihre Sicherheitsleistung und dann kommen Sie wieder und dann können wir gerne weiterreden. So. Und dann stapfte der Typ weg und es war wirklich ein wirklich über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Reeder mit einer Riesenreederei und ich musste dann nur schmunzeln. Er wollte dieses Objekt unbedingt für eins seiner Kinder kaufen und ich hatte dann einen sehr amüsanten Moment, das durchaus.
Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, so hätte man den Podcast auch nennen können, oder? So eine Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ja, man soll ja nie sagen. Wir danken euch auf wieder sehr fürs Zuhören. Du hast ja die Anekdote schon vorweggenommen. Ja, habt eine wundervolle Woche, ihr Lieben. Wir freuen uns auf die Folge nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ansonsten ganz liebe Grüße aus Gera.
Und aus Stade. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Und jetzt noch Immomarkt2Go, das Wichtigste in Kürze.
Euer Immomarkt2Go, kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Die Mietpreisbremse wird verlängert. Die 2015 eingeführte und aktuell bis 2025 bestehende Mietpreisbremse wird bis 2029 verlängert. Dazu einigten sich die Ampelparteien FDP und SPD. Die Mietpreisbremse ermöglicht Bundesländern, Gebiete festzulegen, in denen die Miethöhe bei neu abgeschlossenen Mietverträgen auf 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete gedeckelt wird. Ausnahmen gelten dabei beim Neubau, Sanierung oder wenn die Miete des Vormieters höher war. Die EZB lässt Leitzinsen unverändert. Die Europäische Zentralbank mit Präsidentin Christine Lagarde hat im Rahmen der aktuellen Geldpolitiksitzung beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen. Zugleich wurde jedoch angedeutet, dass eine Zinswende in Aussicht sein könnte. Im Hinblick auf fallende und sich stabilisierende Inflationszahlen, welche sich der Zielmarke der EZB von 2,0% nähern, sei eine Lockerung der aktuellen geldpolitischen Situation angemessen, wenn die Zuversicht des EZB-Rates weiter gestärkt werden kann. Das war euer Immomarkt2Go. Für weitere spannende Insights und ein tolles neues Thema seid gerne mit dabei bei unserer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.